Deutschlandfunk, Kultur heute.
Aber die weiblichen Utopien, von denen da gerade die Rede war, die haben es auch heute noch schwer. Zum Beispiel in der Philosophie. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, ja, und da hört es dann eigentlich auch schon wieder auf. Die Liste berühmter Philosophinnen, die ist ziemlich kurz. Die Disziplin war über Jahrhunderte männlich geprägt und so werden auch heute an den Universitäten immer noch vor allem Texte von Männern gelesen und gelehrt. Die Philosophin Ruth Hagengruber möchte das ändern. Sie ist Professorin an der Universität in Paderborn und hat jetzt Kolleginnen aus aller Welt zu einer Tagung eingeladen. Unter anderem wollen sie überlegen, wie man Philosophinnen besser in die Lehrpläne integrieren könnte. Wie groß aber ist eigentlich der Pool an großen Denkerinnen, aus dem da geschöpft werden kann? Wer gehört neben Hannah Arendt und Simone de Beauvoir noch in den Kanon? Das habe ich Ruth Hagengruber vorhin als erstes gefragt.
Zuerst einmal möchte ich sagen, es ist ganz schön, dass Sie in diesem Zusammenhang Hannah Arendt nennen. Ich erwähne jetzt nicht, wie Hannah Arendt Adorno bezeichnet. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eben Hannah Arendt zum Beispiel den Nationalsozialismus ganz anders analysiert hat als Adorno. Und das ist ein schönes Beispiel dafür zu sehen, wie notwendig es ist, Philosophinnen zu hören. Aber um direkt auf Ihre Frage zu antworten, wie viele es gibt, dazu kann ich nur sagen, es gibt so viele Philosophinnen wie Philosophen, es gibt Philosophinnen seit allen Zeiten und in allen Ländern. Also ich kann sie nicht alle aufzeichnen, wir haben ein Forschungsinstitut hier, da finden Sie eine Liste, das sind zurzeit über 200 Philosophinnen genannt und eben auch mit ihren Quellen und Werken aufgeführt.
Wir können sie jetzt nicht alle nennen, sagen Sie, aber vielleicht ein paar herausragende Beispiele noch. Ein paar Namen, die Sie
das
besonders wichtig finden.
Das mache ich sehr gerne. Also ich selbst bin Spezialistin für eine Philosophin, die in Deutschland unglaublich einflussreich war. Ja, man darf auch sagen, Kant muss man neu lesen, nachdem wir jetzt gezeigt haben, wie einflussreich Emilie de Châtelet war, eine französische Philosophin, die sofort nach dem Erscheinen des Buches von einer deutschen, auch Denkerin, Literatin, nämlich Luise Gottsched, übersetzt wurde. Also Emilie de Châtelet, die Frau hat von 1706 bis 1749 gelebt. Ganz wichtig. Oder Olympe de Gouges, die sagt, diese Gleichheitsbedingungen, also das steht heute in der Forschung ganz fest, dass die Demokratiebewegung, die Gleichheitsbewegungen ganz stark von den Frauen mitgetragen wurde.
Und wenn sie so wichtig waren, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sie in Vergessenheit geraten sind?
Das kann man heute wirklich auch sehr schön zeigen. Wir sprechen heute eigentlich von Epochen und Zyklen. Es ist ganz klar, in der Antike haben wir eine Präsenz von Frauen, schreibenden Frauen, berühmten Frauen, lehrenden Frauen. Wir haben dann einen Kulturumschwung, der sich patriarchal organisiert und der Frauen rausdrängt. Das sind Gewaltfunktionen. Und dann haben wir im Humanismus wieder eine sozusagen Epoche, die viele Veränderungen bringt und an in der viele Frauen mitarbeiten und in der viele Philosophinnen eine Stimme erlangen, ihre Stimme erheben und auch erhebliche Beiträge leisten. Und nun sehen wir heute, dass wir ja wieder in eine Zeit kommen, aus verschiedenen Gründen, in denen wir die Stimmen der Frauen wieder wissen. Es ist wichtig, unsere Gegenwart neu zu organisieren und dazu brauchen wir auch die Frauen.
Sie haben zu Beginn unseres Gespräches gesagt, dass der Blick Hannah Arendts auf die Geschichte ein ganz anderer war als der ihrer männlichen Kollegen. Vor diesem Hintergrund würden Sie sagen, dass die Tatsache, dass die Philosophie über Jahrhunderte so männlich geprägt war, dass das Folgen hat für unser Denken bis heute?
Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Nehmen Sie zum Beispiel die Antike. Dort ist Kindererziehung, das ist wirklich ein wichtiger Gegenstand, sozusagen die Idee der Staatserziehung ist. Zuerst muss das Haus in Ordnung sein und dort eine Verantwortung erzogen sein. Dann nur kann ein Staat funktionieren. Wenn wir uns heute sehen, welche Abwertung der Erziehungsgegenstände stattfindet, dann müsste man sagen, kann man sich nicht wundern. Es gibt ein schönes Beispiel auch aus dem 18. Jahrhundert. Da vergleicht ein Philosoph die Bedeutung der Philosophinnen und Frauen in den verschiedenen Ländern und dann stellt er den Zusammenhang eben her zwischen der Blüte von Staaten und der Beteiligung von Frauen. Und ich denke, das ist ja heute sowieso auch evident.
Wie sieht es denn heute aus? Welchen Stand haben Philosophinnen im 21. Jahrhundert?
Das, denke ich, ist das Paradox von heute, denn es gibt natürlich eine relativ starke Frauenförderung. Diese Einsicht ist wenigstens in Europa relativ stark und sie wird auch institutionell etabliert. Denn die Frage ist ja immer, die Frauen gibt es sowieso immer. Also Hildegard von Bingen ist mindestens so bekannt wie Kant, aber sie ist eben nicht institutionell gelehrt. Und ich denke, es hilft nicht einfach nur heute, die Frauen der Gegenwart reinzubringen, sondern wir müssen auch, um dass wir sozusagen eine Geschichtsrevision machen. Denn diese Geschichte, die wir heute den jungen Menschen beibringen, als wäre diese Geschichte frauenlos, das ist eine, muss man sagen, noch eine Zurechtrückung von Geschichte. Und das muss umgeschrieben werden, da ist es höchste Zeit. Und dafür liefern wir das Material.
Das sagt und fordert die Philosophin Ruth Hagengruber. Frauen in der Philosophie, um die geht es noch bis morgen auf einer Tagung an der Universität Paderborn.